Der Brot-Talk über handwerkliches Backen mit Zukunft vom Deutschen Brotinstitut und BrotPro.
Zack, da sind wir. Liebe Bäckerfamilie, hallo aus Weinheim und aus Hamburg.
So ist das. Moin.
So, jetzt dürft ihr schon mal raten, wer in Weinheim sitzt und wer in Hamburg sitzt.
Schwierig.
Sebastian, wir haben den 10. Brot-Talk, kleines Jubiläum. Wo ist der Champagner?
Fantastisch. Ja, ich habe drüber nachgedacht. Ich dachte, vielleicht heute nochmal nüchtern und im Dezember lassen wir es dann krachen.
Jetzt kannst du aber bei der Gelegenheit mal kurz sagen, wie es überhaupt zu diesem Brot-Talk kommt. Warum zu dieser Zusammenarbeit? Das war eine ganz witzige Geschichte. Komm, eine Minute.
Das war tatsächlich witzig, weil es war tatsächlich so, du hast in Weinheim über ein solches Format nachgedacht, wir haben hier in Hamburg über so ein Format nachgedacht, wir beide kamen ins Gespräch und haben festgestellt, ups, da gibt es zweimal die gleiche Idee und was lag da näher, als sich zusammenzutun, es einfach zu machen? Und ich finde es super.
Du hattest mich als Talkgast angefragt, habe ich gesagt, nö, mache ich nicht, ich mache Co-Moderator, wenn man das so sagen. Genau. Und seitdem haben wir viele, viel spannendere Talkgäste, so auch heute. Wen hast du zu bieten, Sebastian?
Heute, das ist wirklich interessant, weil als Persönlichkeit oder als Person, als Mensch empfinde ich unseren heutigen Gast eigentlich als bescheiden und eher ruhig. In seiner Profession ist er aber ganz schön da und sichtbar. Er ist markiger Preisträger, er ist Podcast, er ist Buchautor, er ist echt präsent und dabei auch noch ein richtig guter Bäcker. Unser Gast heute ist Ingmar Krimmer.
Hallo aus Unterminkheim. Hallo.
Sag, da ist er schon. Ingmar, schön, dich zu sehen.
Ja, gleichfalls. Vielen Dank.
Ja, lieber Ingmar, kürzlich saß ich bei euch auf dem Ofenbänkle bei deinem Podcast. Jetzt bist du hier im Brot-Talk, das ist die Revanche.
Ja, ich freue mich sehr.
Ich sehr wohl gefühlt habe bei euch, hoffe ich, das geht ja auch bei uns so.
Schauen wir mal, hoffe ich auch.
Wir tun unser Bestes. Am Anfang haben wir immer so ein paar biografische Fragen. Wie alt bist du?
34.
Wann hast du welche Ausbildung abgeschlossen?
Ich habe 2006 meine ganz klassische Bäckerausbildung abgeschlossen nach 2,5 Jahren. Dann habe ich ein Jahr als Geselle geschafft. Dann habe ich 2007 die Meisterschule in Weinheim besucht mit Betriebswirt des Handwerks. Und ja, und im Moment befinde ich mich in der Ausbildung zum Brotsommelier, die aber noch nicht abgeschlossen ist.
Wir drücken die Daumen. wann hast du dein eigenes Unternehmen gegründet?
2014.
Okay, noch gar nicht so lange her. Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr spannend. Und wie immer geht an euch da draußen die Aufforderung, euch hier einzubringen, dieser Pro-Talk. Das soll kein Monolog, Triolog, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also auf jeden Fall kein Gespräch zu dritt sein.
Wir hatten Trielle, dann ist das ein Trilog.
Ja. Stimmt, ein Trilog, sehr schön. Also neben diesem Trilog freuen wir uns über eure Fragen da draußen. Ihr könnt einfach bei Facebook auf der Seite vom Brot-Institut unten in den Kommentarspalt eure Fragen eingeben, die euch jetzt im Laufe dieses Podcasts einfallen. Und die werden am Ende auch eingespielt und beantwortet.
So ist das. Da freuen wir uns über rege Beteiligung.
Ja, lieber Ingmar, du hast dich schon ein bisschen vorgestellt, was deinen Hintergrund angeht. Jetzt bist du jemand, der nicht wie viele andere ins Bäckerhandwerk reingeboren wurde. Mhm. Erzähl doch mal, was hat dich ins Bäckerhandwerk getrieben?
Ja, da kann ich ein bisschen ausholen. Mein Vater war Pfarrer in der Landeskirche, also hatte mit Brot außer beim Abendmahl eigentlich nicht viel zu tun und als Kunde eben. Und als es eben so dran ging, in der Schule zu überlegen, was macht man und was würde mich interessieren, da bin ich auf der Bäcker relativ schnell gestoßen, weil ich gemerkt habe, dass mir das Spaß macht daheim, ein bisschen bei der Mama helfe, Kuchen backe und so weiter. Und habe dann schon relativ früh eigentlich mich darauf eingeschossen, habe dann ein paar Praktika gemacht. Und dann, was mich von Anfang an fasziniert hat, war einfach zu sehen, was man mit seinen Händen arbeitet, abends zu sehen, was man erschaffen hat, Menschen damit glücklich zu machen. Und es hat mich eigentlich seither nicht mehr losgelassen.
Das ist ja klasse. Das heißt, aber wie kam so diese Berührung zu der Branche? Hast du irgendwie Praktika gemacht? Mhm. Was war da?
Genau, also ich habe Ja, einfach dadurch, dass ich gemerkt habe, dass mir das Spaß macht, daheim zu backen. Als es dann eben dran ging in der Schule, was macht man für Praktikum? Da geht es ja dann irgendwann 8., 9. Klasse los. Mhm. Neben meinem sozialen Beruf eben noch das Bäckerpraktikum gemacht. Und seither bin ich dabei geblieben.
Da war es um ihn geschehen.
Ja, wir waren dazu auch noch relativ viele Kinder daheim und dann hat jeder so ein bisschen seine Nische gesucht, die der andere vielleicht nicht macht, um sich ein bisschen abzuheben und das hat vielleicht auch noch seinen Teil dazu beitragen. Bäcker hat kein anderer gemacht vor mir und nach mir auch nicht von meinen Geschwistern und ja, man konnte sich dadurch relativ schnell auch gewisses Ansehen bei den Geschwistern erarbeiten, wenn man doch einen Kuchenbagger hat. Ich glaube, das war so eine Mischung da draus.
Spannend. Und auf diesem Weg hast du dann irgendwo auch deine Frau kennengelernt. Erzähl mal.
Richtig, also in meinem Lehrbetrieb kam 3 Jahre nach mir meine Frau als Auszubildende in der Betrieb, als ich gerade mit meiner Ausbildung fertig war und ich bin ja dann auf Meisterschule, war dann dort Produktionsleiter in dem Betrieb und sie war Auszubildende und irgendwann kam es dann eben dazu, dass wir zueinander gefunden haben und seitdem sind wir zu zweit unterwegs.
Ja, wobei unterwegs tatsächlich ja auch buchstäblich zu nehmen ist. Mhm. Ihr habt parallel in dem Unternehmen gearbeitet, seid dann aber irgendwann ins Ausland gegangen, ne?
Genau, wir haben dann 3 Jahre dort in dem Betrieb eben zusammen geschafft und irgendwann waren wir an dem Punkt, dass wir gesagt haben, jetzt, ich war dann schon 8 Jahre dort und meine Frau wollte auch irgendwie dann weg nach der Ausbildung, einfach mal was anderes sehen und dann haben wir uns beworben auf verschiedene Stellen im Ausland, auch auf dem Schiff und unser Anspruch war eben, dass wir zu zweit irgendwo hin können, das war dann nicht so einfach, aber letztendlich hat sich dann in Kreta was aufgetan, wo ein Vater und Sohn, also ein griechischer Bäcker und der Sohn war halbdeutsch, ist in Hamburg aufgewachsen übrigens. Die haben zusammen eine Bäckerei eröffnet. Der Vater konnte backen, der Sohn hat das Betriebswirtschaftliche gemacht, aber sie wollten halt deutsches Brot. Und dann haben wir dort 1 Jahr gewirkt, deutsches Brot, deutsche Brezeln, Heraklion gebacken und das war sehr, sehr spannend. Ja.
Danach hast du Erfahrungen sammeln können in verschiedenen anderen Betrieben und dann ging es ja irgendwann so in die Richtung Selbstständigkeit. Wie kommt man denn auf die Idee, wenn man zu Hause keine Bäckerei hat, so ein kapitalintensives Unternehmen wie eine Bäckerei zu übernehmen?
Das war eigentlich immer unser Traum so. Als dann klar meine Frau und ich auch zusammengekommen sind, dann haben wir geheiratet, dann war immer so die Vision, mal selber eine eigene Bäckerei zu haben. Und meine Frau kommt aus der Landwirtschaft, das heißt auch in einer gewissen Art und Weise schon immer die Selbstständigkeit miterlebt. Und mir hatte schon immer auch eine gewisse Vorstellung im Kopf, wie wir backen wollen und wie wir auch Unternehmer führen wollen. Und deswegen war das eigentlich von Anfang an unser Ziel. Und wir haben dann schon 2010, als wir noch auf Kreta waren, der erste Kontakt aufgenommen zu dem Betrieb, den wir dann letztendlich auch übernommen haben. Und so kam das. Ja.
Was war das für ein Betrieb?
Das war ein Betrieb in 6. Generation, der seit 1750 ungefähr hier in Unterbünkheim, also das ist auch unsere Heimat in der Nähe von Schwäbisch Hall, eben bestand und da gab es keinen Nachfolger. Und im Prinzip eine ganz klassische Dorfbäckerei mit allem, was so dazu gehört hat, eben zu der Zeit. Also großes Sortiment, ganz klassische Öffnungszeiten und ja, so 10 Mitarbeiter und meine Frau kommt hier aus dem Nachbarort und dann kam eben die Frage, ob das nicht für uns interessant wäre, sowas zu übernehmen und so hat sich das dann entwickelt.
Aber du hast es ja nicht nur übernommen im Sinne von weitergeführt wie dein Vorgänger, du hast ja alles nicht nur auf den Kopf gestellt, sondern erstmal überprüft und dann deiner Philosophie angepasst. Erzähl doch mal.
Ja, wir haben die Bäckerei übernommen, erstmal genauso wie sie war, mit den Mitarbeitern, die vorhanden waren, aber natürlich mit unserer eigenen Idee. Und 2014 gab es noch nicht diese viele spannende Konzepte, die man jetzt so kennt. Und unsere Idee war aber trotzdem, alles selber herzustellen und einfach auch ja, modernes Marketing, einfach weg von diesem verstaubten Dorfbäcker-Image. Und das war von Anfang an unser Anspruch. Und wir haben aber nicht gewusst, wie funktioniert das. Gerade hier auf dem Land ist die Sache ja auch nochmal ein bisschen anders. Wie wird es angenommen? Ja, ich sag mal, im Freunde- und Familienkreis war jetzt nicht jeder so mega begeistert, Bäckerei zu übernehmen. Es gab eben auch viele Gegenbeispiele, die halt nicht mehr funktioniert haben. Dazu kam, dass uns das Haus ja nicht gehört hat. Das heißt, wir mussten Miete zahlen und so weiter und so fort. Also gewisse Schwierigkeiten. Und dann haben wir einfach mal angefangen. Und dann war eben waren so die ersten Schritte, wo wir einfach teilweise von Beginn an dann schon Produkte umgestellt haben, also eigene Sauerteigführung, ja, eben alles auch selber herzustellen, ohne Mischungen. Und das kam eigentlich von Anfang an, kann man sagen, so gut an, dass wir dann einfach mutiger wurden. Dann innerhalb von 2-3 Monaten sämtliche Säcke aus dem Lager verbannt haben. Und das Ganze ging eigentlich seit dem ersten Tag an steil nach oben. Okay. Und wir haben natürlich ermutigt durch den Erfolg, der halt sehr schnell spürbar wurde, ja, einfach Mut gefasst, manche Dinge dann einfach schnell umzusetzen und unseren Weg so konsequent dann auch weiterzugehen.
Das heißt, ihr habt aber keinen Cut gemacht, so von wegen bis Freitag gibt es das alte Sortiment, ab Montag ein neues, sondern ihr habt das schon schrittweise umgestellt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja,
ja, also wir haben zum 1. Januar übernommen, haben aber erst am 7. Januar eröffnet, also war so eine Woche Pause dazwischen, auch mit dem neuen Namen sofort. Das war uns auch, waren wir uns auch lange nicht sicher, ob wir das machen sollen. Ich bin heute Gott froh drum, dass wir es gemacht haben. Und haben dann schon ein bisschen, ja, sanft übergeleitet, sage ich mal. Einige Sachen sofort umgestellt, wie eben, ja, auf eigene Sauerteigführung, überhaupt keine Teiglinge mehr. Ja, und also manche Füllungen vielleicht noch nicht selber gemacht, aber dann relativ schnell umgestellt, wo wir einfach gemerkt haben, dass es gut ankommt.
Ich hatte ja das Glück, deinen Weg so ein bisschen zu verfolgen von der Meisterschule. Da haben wir uns kennengelernt über die Anfänge deiner Selbstständigkeit. Damals war ich mit dem ZDF-Kamerateam bei dir. Du hast dich beworben bei Deutschlands bester Bäcker. Ist auch weit gekommen. Und das waren die Anfänge der Bäckerei und durfte dann vor wenigen Wochen nochmal vorbeischauen anlässlich deines Podcasts. Und meine Herausforderung war, als ich erstmal Parkplatz suchen musste, da war weithin nichts frei. Was machst du jetzt mit dieser Riesenschlange vor der Ladentür? Wir hatten einen Termin und ich konnte es unmöglich bis zum Termin in den Laden schaffen und mogel sich jetzt an dieser Schlange vorbei. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend, was sich getan hat. Aber es gibt ja noch weitere Menschen, die dich so ein bisschen verfolgt und begleitet haben. Und einen davon würden wir jetzt hier mal kurz einspielen wollen.
Genau, zu unserer kleinen Speedlaudation.
Ja, hi, hallo Ingmar. Nun, man hat mich gefragt, ob ich nicht das Vorwort sprechen möchte, die einleitenden Worte zu dem heutigen Brot-Talk, bei dem du ja der Gast bist. Habe ich gefragt, was muss ich tun, auf was kommt's an? Ja, fass dich kurz, maximal eine Minute, habe ich schon gesagt, fällt mir schwer. Und ich soll nur Positives berichten über dich, nur positiv reden. Das fällt mir nicht so schwer, weil ich wüsste gar nicht, was es ja Negatives zu sagen gibt. Du bist einfach eine herausragende Persönlichkeit in der Bäckerwelt. Du bist jemand, der die Bäckerei wirklich sehr, sehr nachhaltig mit sehr tollen Ideen betreibt, mit einer Fülle an klasse Produkten, wo du auch, was die Zutaten angeht, sehr viel Wert drauf legst, dass du da ja im Prinzip so regional und so nachhaltig und ökologisch einkaufst, wie es nur geht. Das ist dir ein Herzensthema. Darüber hinaus ja, schaffst du es, an verschiedenen Themen gleichzeitig zu arbeiten. Da ziehe ich meinen Hut davor. Ich weiß nicht, wie du das immer wieder auf die Beine stellst alles, aber ja, bei dir geht dann zeitgleich der Versandshop an den Start. Du hast eine Vorreservierungs-App gelauncht dieses Jahr. Du hast ein Brotbackbuch auf den Markt gebracht, das große Hohenloher Backbuch, was sich sehr erfolgreich verkauft hat, wo schon die zweite Auflage jetzt gedruckt wird. Du machst gerade die Ausbildung zum Brotsommelier, du bist in der Bäckerausbildung aktiv, bist da im Prüfungsausschuss. Also ich habe bestimmt noch einiges vergessen. Noch dazu hast du eine wunderbare Familie. Also das alles unter einen Hut zu bringen, eine klasse Bäckerei und all diese ganzen anderen Projekte. Und ja, auch der Austausch zwischen uns beiden macht mir immer sehr viel Spaß. Also du bist ein klasse Typ, das weißt du. Du bist eine Bereicherung für die ganze Bäckerbranche. Und nun wünsche ich dir und allen Zuhörern da draußen ganz, ganz viel Spaß. Schaut euch an, was der Ingmar da so macht in Untermünchheim. Schaut euch die Bäckerei mal an. Fahrt mal bei ihm vorbei. Probiert seine Produkte. Wirklich alles sehr empfehlenswert, sehr lecker. Mit Sicherheit die beste Brezel weit und breit, aber auch alle anderen Produkte sind sehr gut. Ja, nochmal. Viel Spaß jetzt. Das mit der Minute hat nicht ganz geklappt, aber okay, wer mich fragt, der weiß, ich kann viel reden. Aber nun redest du, Ingmar. Viel, viel Spaß beim Brot-Talk. Mach's gut. Ach Mist, ich wusste doch, ich habe was vergessen. Deinen Podcast, den du zusammen mit dem wunderbaren David Haas machst, seit über einem Jahr, glaube ich, mittlerweile, mit steigenden Hörerzahlen. Ein sehr erfolgreicher Podcast, sehr interessanter, informativer Podcast mit dem einen oder anderen Riesenthema. Wirklich ein Mega-Podcast, kann ich allen da draußen nur empfehlen. Nachtschicht heißt er. So, jetzt ab zum Brot-Talk mit Ingmar. Viel Spaß.
Wir haben so gebeten, dass er sich kurz fasst.
Ja, wie er schon richtig gesagt hat, wer ihn fragt, der weiß es.
Einerseits so. Das und andererseits hat er ja nicht gelogen. Ich meine, all das, was aufgezählt wurde und hat sich ereilt im Aufzählen, das macht sie ja. Das ist in der Tat alle Ehren wert und darüber wollen wir natürlich auch sprechen.
Reden wir doch mal über deinen Betrieb. Wie bist du heute aufgestellt? Wie sieht dein Sortiment aus, deine Philosophie, die Arbeit dahinter?
Ja, also im Prinzip hat sich an der Philosophie gar nicht so viel verändert. Wir machen nach wie vor alles selber. Also alles, was wir im Laden verkaufen, wird von uns selber produziert. Wir haben keine Fertigmischungen, keine Teiglinge. Wir sind Bioland-zertifiziert. Das heißt, wie es der Sebastian gerade auch schon richtig gesagt hat, wir achten bei den Rohstoffen auf die Herkunft. Wir schaffen nur mit frischem Obst, frischem Gemüse, mit frischer Milch. Wir haben kein Milchpulver im Haus. Wir arbeiten wirklich mit das Geld, das wir uns bei Fertigmischung sparen, setzen mit einer hochwertigen Rohstoffe ein. Wir arbeiten hier mit einer regionalen Demeter-Käserei zusammen, wo nicht nur der Käse fürs Frühstück nochmal wird, das im Kaffee verzehrt wird, sondern auch für der geriebene Käse für die Backware. Also wir gucken wirklich bis ins letzte Detail drauf, wo die Sache herkommt. Wir sind sehr stark gewachsen von der Struktur her. Wir sind über 40 Mitarbeiter inzwischen. Das heißt, es hat sich natürlich schon extrem viel verändert. Aber die Grundphilosophie ist letztendlich eigentlich immer die gleiche geblieben. Und wir versuchen das immer weiter zu treiben, immer noch besser zu werden. Wir haben Ende letzten Jahres umgestellt auf Bioland-Eier zum Beispiel. Wir hatten vorher konventionelle Eier, aber auch nie Tetrapack-Ei zum Beispiel. Aber haben jetzt da nochmal umgestellt auf Bioland-Eier. Und so versuchen wir eigentlich bei jedem Rohstoff, wenn sich irgendwo die Möglichkeit ergibt, dann nochmal besser zu machen, um da das Produkt natürlich letztendlich auch besser zu machen. Und genau, zum Sortiment selber. Es ist ja wahrscheinlich etwas zu groß, wobei wir es schon deutlich reduziert haben. Also wir haben, ich kann nicht mal ganz genau sagen, wie viele Artikel wir tagtäglich im Sortiment haben. Wir haben schon deutlich reduziert. Wir müssen und werden aber noch weiter reduzieren, weil wir einfach aufgrund der Menge, die wir backen müssen oder dürfen, das auf Dauer gar nicht in der Top-Qualität, die ich mir vorstelle, auch hinkriege.
Okay, was würdest du sagen, wie sieht das optimale Sortiment für dich aus? Was ist so die Zielvorstellung?
Also Ziel wäre, es hört sich jetzt trotzdem noch viel an, aber mal unter 100 Artikel zu kommen. Mhm. Wir haben einfach immer noch zu viel jeden Tag. Das liegt ein bisschen an der Struktur. Wir haben relativ, ja, so ungefähr 30% unseres Verkaufs geht über Lieferkunde. Und da haben wir zum Beispiel so eine Öko-Kiste, wie man heute, das kennt man ja oft, wo eben so ein Kunde von uns Gemüse vertreibt von seinem eigenen Hof und eben auch unser Brot mit. Und der führt jeden Tag eine andere Tour. Und das heißt, der will jeden Tag das gleiche Sortiment anbieten. Deswegen sind wir im Brotbereich relativ starr und nicht so flexibel, weil wir eben jede Sorte fast jeden Tag machen, damit dieser Kunde dann auch die Sorte abnimmt. Und das hilft uns auf der einen Seite, dass die Charge von Anfang an relativ hoch waren und sich es auch lohnt. Aber trotzdem sind wir da natürlich etwas zu groß. Also da würde ich mir vorstellen zum Beispiel, dass wir da einfach flexibler sind, so wie wir es in andere Bereiche auch machen, dass wir einfach tageweise mehr wechseln. Und auch insgesamt wechseln wir mehr. Also ich habe einen Satz beim Bernd mal im Vortrag gehört, der hieß, der Kunde will nicht die riesige Auswahl, er will Abwechslung. Und das hat sich mir sehr eingeprägt. Das heißt zum Beispiel im Plunderbereich gibt es halt nicht mehr 8 Sorten, so wie früher, sondern es gibt nur 4. Aber wir wechseln halt saisonal. Saisonal ist eh was wir auch sehr stark beachten. Das heißt, es gibt Zwetschgekuchen wirklich nur, wenn es hier auch Zwetschge gibt. Wir sind immer der letzte Bäcker im ganzen Kreis, vermute ich mal, der mit Erdbeerkuchen anfängt, weil wir halt wirklich warten, bis es die deutsche Erdbeere gibt. Und dann nehmen wir mal auch die richtig gute Qualität. Zwiebelkuchen gibt es nur vom 1. September bis zum 31. Oktober. Also da sind wir schon etwas straffer geworden und das versuchen wir noch weiter ein bisschen zu straffen.
Sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir ja in der Branche, das gilt für die ganze Branche, das gilt auch für dich, ein großes Spannungsfeld. Das eine ist Zeit, davon haben wir alle, glaube ich, zu wenig. Dann andererseits dein Anspruch, der sehr viel Zeit braucht, sehr viel Zuwendung braucht. Produktentwicklung ist immer aufwendiger, wenn man die Produktentwicklung nicht zukauft in Form der passenden Mischung. Ja, und auf der anderen Seite als großes Manko derzeit so das Thema Menschen, und zwar nicht auf Kundenseite, sondern auf Mitarbeiterseite. Du sprachst von 40 Mitarbeitern. Wie macht man das? Wie kriegt man 40 Mitarbeiter? Wie hält man die? Was kann man da tun? Zumal ja alle entsprechend gut qualifiziert sein müssen, wenn du auf gewisse Dinge verzichtest.
Ja, das ist zweites Herzensthema von mir. Das freut mich, dass du das ansprichst. Das eine ist natürlich die Produkte, aber was uns von Anfang an schon immer sehr, sehr wichtig war, waren auch die Menschen. Das kommt vielleicht auch ein bisschen aus meinem Background raus. Meine Frau und ich kommen beide aus einer Arbeitnehmerzeit. Wir haben 10 Jahre angestellt gearbeitet, wir haben viel erlebt. Und wenn man als Pfarrersohn in ein Handwerk rutscht, dann ist das nicht immer so einfach am Anfang und man merkt sich viele Sachen, die man später mal anders machen will. Und das ist ein, ja, ich würde sagen, mit fast genauso, ja, wahrscheinlich genauso wichtiger Baustein wie die Produktqualität ist für uns das Thema Unternehmensführung, Mitarbeiterführung. Und wir haben uns auch in dem Bereich, bevor wir angefangen haben, eine Bäckerei zu betreiben, fortgebildet. Der Sebastian hat es eingangs gesagt, ich bin vom Typ her eher etwas zurückhaltend. Ich bin nicht unbedingt der klassische Chef, wie er früher vielleicht so unterwegs war. Und wir haben von Anfang an versucht, unsere Mitarbeiter mitzunehmen, mit einzubeziehen. Jetzt hat uns natürlich der Erfolg, den man relativ schnell hatte, das Ganze ziemlich einfach gemacht, weil die Mitarbeiter halt gemerkt haben, okay, der Mann weiß, was er tut oder die Familie weiß, was sie tut, dem können wir auch ein Stück weit vertrauen. Und wir versuchen das Thema Wertschätzung, das ist so ein bisschen ein inflationär benutzter Begriff, wirklich auch Tag für Tag zu leben. Das heißt nicht, dass bei uns alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, da knallt es auch mal, da ist es auch stressig und bei uns ist sowieso eng, weil wir sind 40 Leute in der Backstube, die eigentlich mal für 10 Mitarbeiter vielleicht ausgelegt waren. Da knallt es auch mal an der einen oder anderen Stelle, aber wir versuchen halt immer menschlich zu bleiben und die Mitarbeiter mitzunehmen. Und ja, das beinhaltet ganz viele Kleinigkeiten, wie die handgeschriebene Weihnachtskarte oder wie das Geburtstagsgeschenk, das man sich überlegt, aber auch ganz banale Sachen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Wertschätzung zu tun haben, wie zum Beispiel ein monatlicher Mitarbeiterbrief, wo Mitarbeiter einfach informiert werden darüber, was passiert im Unternehmen, wer kommt, wer geht. Das ist auch so ein Klassiker in Bäckerei, morgens steht einer da zum Probeschaffen oder sogar zum ersten Tag, keiner weiß, wer ist das. Und ja, so versuchen wir das eben zu leben und dazu natürlich auch noch relativ gute Löhne zu bezahlen, so das eben möglich ist in dem Rahmen, der uns ein Stück weit vorgegeben ist. Aber wir machen halt viele Extras. Es gibt jedes Jahr eine Weihnachtsfeier, es gibt jedes Jahr einen Sommerausflug mit Anhang oder Betriebsfest hatten wir dieses Jahr, es gibt Jobrat, es gibt einfach viele Kleinigkeiten noch drumherum. Ja, und ich glaube so, das ist das große Ganze, was bei uns relativ gut funktioniert und da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Also wir kriegen unheimlich viele und gute Bewerbungen, selbst im Moment, wo viele Schwierigkeiten haben, wobei es bei uns im Verkauf jetzt auch ein bisschen schwierig war, zugegebenermaßen, aber ja, das ist so unsere Philosophie, was die Mitarbeiterführung angeht.
Das heißt, ihr könnt auswählen aus einem Pool von Bewerberinnen und Bewerbern?
Also tatsächlich ist es so, zumindest in der Produktion zurzeit, auch unheimlich viel Bewerbungen für Praktika, von Quereinsteiger, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber auch Leute, die sich auf eine Ausbildungsstelle als Quereinsteiger bewerben und ja, im Moment haben wir wirklich, ich will nicht sagen eine Warteliste für die Backstube, aber ja, doch relativ viele Anfragen. Ja.
Klasse. Nochmal kurz zu den Rohstoffen zurück. Du sagtest ja, ihr habt eine Biozertifizierung, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja nicht das gesamte Sortiment biozertifiziert. Wie handelst du das?
Ja, das ist ein bisschen ein Spagat. Im Vorgespräch habe ich schon gesagt, ich wollte nie so ein Mischbetrieb sein, jetzt bin ich es doch, weil auf der einen Seite haben wir Kunden wie eben diese Ökokiste oder auch verschiedene Hofläden, die es hier in der Region sehr stark gibt, die Bioland zertifiziert sind und dann eben dieses Zertifikat auch benötigen. Auf der anderen Seite ist man durch die Zertifizierung auch schon wieder selber eingeschränkt. Also ich versuche, die beste Rohstoffe zu kriegen, die ich kriegen kann. Und das ist eben in ganz viele Fälle Bioland. Wir haben hier mit der OPEC Hohenlohe eine tolle Erzeugergemeinschaft in der Region, die unheimlich viel abdeckt. Zum Beispiel Sonnenblumenkerne, die hier, ich glaube, als einzige Erzeugergemeinschaft lässt die OPEC in Deutschland Sonnenblumenkerne für die Verarbeitung, für die Bioland-Verarbeitung anbauen. Und die sind natürlich Bioland, aber die schmecken natürlich auch total intensiv. Mhm. Und deswegen versuche ich quasi, die beste Rohstoffe einzusetzen. Gleichzeitig finde ich es schwierig, wenn man dann so Scheuklappendenker hat. Also das Thema war zum Beispiel lang, es gab keine gute Bio-Kuvertüre. Ich will aber keine Fettglasur verwenden, nur damit ich Bio draufschreiben kann, sondern dann habe ich eben eine richtig gute Calibo-Kuvertüre zum Beispiel, die dann halt nicht Bio ist. Mhm. Grundsätzlich ist es aber so, um es möglichst transparent für den Kunde zu machen, dass wir das Brotsortiment komplett Bioland haben und einige Sorte an Kleingebäck. Und alles, was Feinbäckerei und Kuchen ist, ist konventionell. aber wir verwenden viel mehr Biorohstoffe, als wir draußen auslobet, weil wir eben keine Rohstoffe, die wir in zweierlei Qualität bräuchten, in zweierlei Qualität am Lager haben. Das heißt, wir haben nur die deutsche Sonnenblumenkerne, weil ich halt von der Qualität überzeugt bin und verwende die auch in zum Beispiel Sonnenblumenweckle, die jetzt draußen nicht als Bio-Sonnenblumenweckle verkauft wird.
Sehr, sehr spannend. Die Preise von deutschen Rohstoffen und gerade Biorohstoffen sind etwas höher. Wie ist dein Eindruck, was so die Preissensibilität der Kunden angeht? Ist das ein Problem?
Gar nicht. Also wir haben jetzt natürlich die Herausforderung, dass alles massiv explodiert. Das hatte man jetzt so seither die letzten 8 Jahre nicht. Aber wir haben das Preisniveau vom Vorgänger damals nur sehr, sehr moderat angepasst, weil man damals den Mut nicht hatte. Das haben wir hinterher ein bisschen bereut, weil wir natürlich auf Bio umgestellt sind zum Teil und weil der Vorgänger ein sehr niedriges Preisniveau hatte, wie es oftmals so ist bei Bäckereien, die eben schon so am Auslaufen sind ein bisschen. Und wir haben bestimmt in den 8 Jahren schon 4 oder 5, wenn es langt, Preiserhöhungen gehabt, die aber nicht nur im 5-Cent-Bereich waren, sondern gerade im Brotbereich schon deutliche Anhebungen zur Folge hattet und hattet eigentlich nie Preisdiskussionen. Also ist eigentlich also kein
selbst,
Problem.
Selbst nicht um den Zeitpunkt der Erhöhung herum?
Nein. Okay. Also wir haben das sehr transparent gestaltet. Wir haben einen Aufsteller auf die Theke.
Das klingt nämlich danach, dass es offensichtlich im Vorfeld sehr, sehr gut kommuniziert ist. Wie habt ihr das gemacht?
Wir haben, damals waren wir noch gar nicht so arg auf Social Media unterwegs. Wir haben einen Aufsteller in Lade gemacht, haben unsere Verkäuferin entsprechend rechtzeitig vorher informiert und haben geschrieben, warum wir erhöht. Und also haben eben da drauf geschrieben, dass wir auf Biolandrohstoffe setzen, dass wir unsere Mitarbeiter fair bezahlen wollen und so weiter. Und halt, klar hast du mal vereinzelt jemand, der zieht vielleicht mal die Nase hoch, aber von wirklichen Diskussionen kann man nicht sprechen.
Das merke nach meinen Erfahrungen ohnehin nur die, die mit abgezähltem Geld kommen.
Richtig.
Ja, man kriegt es oft gar nicht mit, ja. Genau. Bevor wir zum dritten Themenblock kommen, da geht es so ein bisschen in Zukunft auch die innovativen Dinge, die du so alles machst, würde ich gerne nochmal hier die Zuschauer euch da draußen bitten, eure Fragen in den Chat zu stellen, einfach unter auf der Facebook-Seite vom Pro-Institut unten in die Kommentarspalte. Wir würden gerne eure Fragen hinterher einblenden. Sebastian.
Ja, wunderbar. Reden wir so ein bisschen über die Zukunft. Du hast im Vorfeld auch gesagt, dass du im Augenblick noch gar nicht, du bist sehr, sehr weit auf dem Weg, den du dir vorgenommen hast, aber noch gar nicht da ganz am Ziel, wo du hin willst. Hm. Was sind so für dich die nächsten Schritte für dein Unternehmen?
Ja, wir sind im Moment mal wieder als Grimmers Backstube jetzt einmal Punkt, wo wir uns überlegen müssen, wie es weitergeht. Also wir haben eben extremes Wachstum jetzt erlebt, die letzten 8 Jahre und auch durch Corona nochmal stark befeuert und wir merken einfach, dass wir total an Kapazitätsgrenze stoßen, eigentlich schon lange gestoßen sind. Wir sind eigentlich sogar schon ein bisschen drüber und für uns ist jetzt die Frage, wo wollen wir hin? Also wir kriegen regelmäßig auch Filialeangebote und so. Und das war für uns nie Thema, dass wir filialisieren. Und deswegen sind wir gerade an so einem Punkt, dass wir, wie ich es vorher auch schon angedeutet habe, eher wieder ein bisschen reduzieren und uns auf das konzentriert, was uns eigentlich immer stark gemacht hat. Das heißt, Top-Qualität tagtäglich im Ladeliege zu haben. Und da wollen wir nächstes Jahr mehr hinkommen. Also tatsächlich im Sortiment einfach schlanker werden. Und den einzige, ja, wir haben in Brezel, also wir sind in der Brezelregion, wir sind sehr stark im Brezelbereich. Da haben wir noch ein konventionelles Malzbackmittel, aber ohne technische Enzyme. Das einzige konventionelle Malzbackmittel ohne technische Enzyme im Einsatz. Und das ist so ein bisschen ein Thema für mich, davon vielleicht noch wegzukommen. Das ist aber sehr, sehr schwierig, weil wir natürlich 12 Stunden am Tag offen haben und versuchen, zu jeder Tageszeit die gleiche Qualität an Brezel im Ladeliege zu haben. Aber das sind so Themen, die mich im Moment total faszinieren. Auch das Thema zum Beispiel Weizensauerteig, Levito Madre, alles so Themen, die mehr im Hobbybäckerei verankert sind, wo ich selber noch Nachholbedarf habe. Das sind so Themen, die mich so ein bisschen reizen jetzt so fürs nächste Jahr und so gucken, wie kann man sowas im Betrieb wie unserer vielleicht einbauen. Und das geht aber nur, wenn man einfach ja an der Quantität der Produkte reduziert.
Jetzt hast du selbst Hobbybäcker angesprochen. Mit einem Hobbybäcker, nämlich dem David Haas, machst du gemeinsam den Podcast Nachtschicht. Mit Gästen heißt es dann Ofenbänkle. Ja, wie kommt man dazu? Ich bekomme ja mit, dass du da sehr genau hinschaust. Was ist so dein Eindruck? Was können wir von den Hobbybäckern vielleicht sogar lernen?
Sehr, sehr viel. Also ich habe im Moment in der Tat sehr viel mit Hobbybäcker Kontakt. Das kommt zum einen durch den Podcast und auch durch Bewerbungen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und ich verfolge die Szene schon relativ lang, also auch auf Facebook, in eine diverse Gruppe und so weiter. Also was wir lernen können, glaube ich, von den Hobbybäcker ist, dass wir uns noch viel, viel mehr aufs Produkt einlassen. Also ich habe so den Eindruck, und mir selber geht es auch so, als Bäckerei hat man natürlich viele, viele Themen am Laufe, parallel betriebswirtschaftliche Dinge, personelle Dinge und so weiter. Und wir kommen oft nicht vom Produkt her. Und ich habe den Eindruck, dass bei den Hobbybäcker das ein bisschen anders ist. Natürlich kann man da sagen, klar, die backe ein Brot am Tag, die könnte das streicheln und hätscheln und dätscheln. Aber ich vermisse bei manchen Bäckern einfach so ein bisschen die Leidenschaft für das Produkt selber. Und da können wir, glaube ich, sehr, sehr viel lernen und auch den Biss zu haben, ein Produkt so lang zu backen, bis es perfekt ist oder für einen selber perfekt ist und den Anspruch zu haben, wirklich auch das Brot perfekt hinzukriegen. Das, finde ich, können wir uns da ein bisschen abgucken.
Richten wir den Blick mal so ein bisschen aufs große Ganze. Hast du ja schon ansatzweise gemacht. Wir haben jetzt ein bisschen über dich gelernt. Was glaubst du, wohin entwickelt sich der Markt? Oder wie muss sich Bäckerei entwickeln, um Bestand zu haben?
Also ich glaube, es wird verschiedene Bäckereikonzepte in Zukunft geben. Aber so das, was jetzt den Handwerksbäcker, sage ich mal, ausmache, wird in Zukunft, ist, dass er einfach eine Top-Qualität hat, und von Top-Qualität ist auch ein inflationärer Begriff, den viele für sich in Anspruch nehmen, aber da gehört für mich halt auch die Reinheit der Rohstoffe dazu, da gehört für mich auch die Beratung im Laden dazu, da gehört für mich die Transparenz vor allem dazu, und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen als Handwerksbäcker an uns arbeiten, damit wir, weil der Kunde halt ja immer besser informiert ist. Klar, es gibt die Hobbybäcker-Szene, die ist natürlich extrem informiert, aber auch jeder normale Kunde, in Anführungszeichen, hat ja heute einfach viel mehr Zugang zu verschiedenem Wissen, auch Halbwissen, was so im Umlauf ist. Und ich glaube, da müssen wir einfach viel, viel transparenter werden. Dass wir einfach die Leute erklären, warum machen wir manches, wie wir es machen. Ich glaube, da ist viel Nachholbedarf.
Müssen wir als Branche auch lauter werden? Mit Blick auf dein eigenes Beispiel, du bist ja von Haus aus jetzt nicht unbedingt, ich sag mal so, die Rampensau, die über die Bühnen springt, hast aber gelernt, nach außen als Marke dazustehen, deine Bäckerei, dich selbst, deine Bäckerei, und damit ja auch ein Stück weit auch das Bäckerhandwerk zu repräsentieren. Müssen Bäckereien lauter werden?
Ich glaube, ja, unter der Voraussetzung, dass es dahinter auch stimmt. Also ich bin so ein Freund davon, draußen nicht mehr zu erzählen, als hinter dann auch tatsächlich der Kunde wahrnehmen kann. Also wir haben am Anfang angefangen mit einem uralten Laden aus den 80er Jahren. Also was ich damit sagen will, ich glaube, erstmal muss das Produkt passen. Und wenn das passt, dann bitte auch offensiv nach außen vermarkten. Aber einfach draußen laut zu sein, ohne dass das Produkt wirklich nachhaltig gut ist, bin ich nicht so ein Freund davon.
Aber hältst du es für wichtig, dich als Bäcker auch selbst zur Marke zu machen, eben die Rampensau zu geben?
Ja, also ich merke halt, was es bei uns bringt. Also ich spiele da natürlich schon hier ein bisschen damit. Wir sind hier eine sehr ländliche Region und da fällt, also ich sag mal, innerhalb unserer Branche deutschlandweit sind wir ja jetzt nicht so extrem auffallend. Aber hier in unserer ländlichen Region ist natürlich schon teilweise verrückt, was wir machen mit dem Podcast, mit dem Buch, das macht hier niemand. Und ich merke natürlich schon, dass das unheimlich viel bringt, weil wir einfach, und das habe ich ja vorher schon gesagt, von Anfang an das Ziel hattet, wegzukommen von diesem Dorfbäcker-Image so. Also dieses klassische, ein bisschen verstaubte, wo es noch die Haribos im Regal gibt und so. Und dafür ist, glaube ich, schon wichtig, nach außen aufzutreten und ja, einfach auch modern zu sein.
Frage, wie kommt man dazu, neben einer sehr zeitaufwendigen Fortbildung, ist ja eben schon angesprochen worden von Sebastian Deuvel, neben den großen Herausforderungen im Betrieb, du musst immer wieder neue Menschen gewinnen, damit du die viele Kunden auch bedienen kannst, unter beengten Verhältnissen. Wie kommt man dazu, dann noch einen Podcast zu machen? Und dann in letzter Konsequenz, Sebastian, darfst du mich gerade mal groß machen, damit ich hier ein bisschen Werbung machen kann für dieses Buch. Sebastian hat schon mal die Kamera gehalten. Wirklich ganz tolles Buch mit sehr viel Herz, das merkt man. Wie kommt man dazu, dann noch ein Buch zu schreiben? Ist dir langweilig gewesen? Wenn ja, wann?
Nee, das muss ich ein bisschen erklären. Also das Buch war eigentlich letztes Jahr geplant und dann hatte mir ganz zu Beginn von Corona das Problem, dass ich selber an Corona erkrankt war. Wir mussten 2 Wochen schließen. Das hat erstmal, damals wusste ja noch niemand, was bedeutet es jetzt und da war einfach alles andere erstmal unwichtig und wir haben das Buch erstmal geschoben auf dieses Jahr. Das war der Grund, warum das dieses Jahr kam. Ansonsten wäre das dieses Jahr schon weg gewesen. Und ich muss dazu sagen, dieses Jahr war zu viel. Also Buch, Podcast, Marktkicker, Brotsommelier-Ausbildung, das alles hätte nicht auf einmal sein müssen. Und es war teilweise grenzwertig. Das kann ich auch ganz offen zugeben. Es hat trotzdem funktioniert, weil ich viele, viele tolle Menschen in meinem Umfeld habe. Das sind zum einen meine Mitarbeiter und meine Frau, die mich 8-mal dieses Jahr 3 Tage entbehret, um die Brotsommelier-Fortbildung zu machen. Ich habe eine Mitarbeiterin, die mir extrem geholfen hat, das Backbuch zu schreiben. Und ich habe natürlich auch Mitarbeiter, die mich auch entbehret in der Backstube. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich trotzdem extrem viel eingebunden, auch natürlich im Betrieb tagtäglich. Kannst nicht genau sagen, wie es funktioniert hat. Also es war eine Teamleistung definitiv und es war definitiv auch so, dass es so viel war, dass es auf Dauer so nicht geht.
Das heißt, dein Rat an die Kolleginnen und Kollegen, lieber alles nacheinander, nicht gleichzeitig, ja?
Ja, mein Problem ist, ich bin extrem ungeduldig und ich wollte auch zum Beispiel jetzt die Brotsommelier-Fortbildung nicht nochmal verschieben. Ich hatte es ja schon mal verschoben, weil ich schon ein bisschen den Drang hatte, auch der Erste zu sein hier in der Gegend. Und ich immer so denke, wenn ich es jetzt nicht mache, dann kommt jemand anders, der es macht oder das vor mir macht. Das ist so ein bisschen so ein, eine Schwäche von mir und deswegen bin ich da einfach extrem ungeduldig manchmal. Und das führt dazu, dass manchmal viele Sachen auf einmal kommen. Aber meine Frau bremst mich inzwischen und sagt, jetzt mach ich mal das fertig und dann machen wir das nächste.
Klasse. Ja, wunderbar. Dann erlaub mir doch noch ein paar Schlussfragen. Die jeder Gast bei uns beantwortet. Ist ein belegtes Brot eine vollwertige Mahlzeit?
Definitiv, ja.
Wenn du ein Gebäck wärst, welches?
Also ich habe ja die neuen Folge Brottag vorher auch gehört, deswegen habe ich mich vorbereitet und habe mir lang Gedanken gemacht und ich habe mich fürs Brioche entschieden.
Warum?
Also klassisch wäre bei mir die Brezeln. Habe ich gedacht, nee, ich glaube, es sind schon 2 Leute gesagt und das will ich nicht. Brioche ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen sensibel, das bin ich auch ein bisschen, weich und der hohe Fettgehalt passt bei mir auch. Das kam mir aber erst ganz zum Schluss.
Wie sieht die Bäckereiwelt in 5 Jahren aus?
Ich glaube deutlich vielfältiger, mit viel spannende Konzepte, wie man sie jetzt auch schon in der Vielzahl einfach sieht, aber weiterhin auch mit glaube ich, gute, klassische, bodenständige Bäckerei, Handwerksbäckerei, die richtig gute Qualität und transparent macht. Und auch weiterhin, die große wird es auch weiterhin geben. Mhm. Aber ich glaube, wir werden noch viele spannende Geschichten erleben.
Jetzt waren wir schon bei der Schlussrunde in meinem Regieplan. Lieber Sebastian, steht vorher noch Fragen aus dem Publikum.
Haben wir denn welche? Das habe ich übersprungen, weil es heute keine gibt.
Das gibt es doch gar nicht. Oh. Mensch, was ist denn da los draußen? Also entweder, lieber Ingmar, hast du alle Aspekte hier erschöpft bedient oder viele hören in der Tat diesen Brottalk hier im Nachgang, irgendwann heute Abend oder morgen früh, wenn Zeit ist. Also es bleibt ja bei Facebook weiterhin bestehen. Und dann werden möglicherweise auch noch Kommentare kommen mit der Bitte an dich, da einfach mal reinzuschauen, dass du einfach da antworten kannst.
Sehr gerne. Ja. Bei Spotify kann man es ab morgen dann auch hören.
Wir sind überall quasi. Genau. Überall. So. Jetzt darf ich mal ganz kurz zusammenfassen für mich, was ich glaube, dein Erfolg ein gutes Stück ausmacht und was auch hier hervorkam, ohne dass wir es jetzt thematisiert haben. Ich glaube, es ist ein gutes Stück deine Passion, die du nicht in die Wiege gelegt bekommen hast, die sich entwickelt hat im Zuge der Betriebspraktika. Du hattest offenbar das Glück, an einen guten Ausbilder zu geraten, der ausbildet und nicht ausnutzt, also da entsprechend Gas gibt, deine Passion entsprechend weiter fördert. Und diese Passion führt dich ja von einem Ziel zum anderen, Fortbildung. Das Ganze finde ich sehr beeindruckend, darf ich sagen, wie du das alles hinbekommst, auch dieses Management des Wachstums, was immer sehr, sehr schwierig ist, da die passenden Menschen wieder zu finden. Und das ist auch als kleiner Werbeblock zum Schluss vielleicht ja Gegenstand von einer kleinen Online-Tagung, von einem Online-Forum, was wir im Januar machen, wo du zu beiträgst. Da schon mal vielen Dank. Da geht's zum Thema Handwerk sucht Hände. Was kann man denn tun? Und da willst du so ein bisschen thematisieren, wie man Quereinsteiger für sich gewinnen kann. Also ich fand es persönlich sehr, sehr spannend. Ich schätze jeden Dialog mit dir, weil ich diese Passion spüre. Das von meiner Seite. Also vielen, vielen Dank, lieber Ingmar, es war toll.
Ja, das muss ich auch sagen. Vielen, vielen Dank. Ich schätze deine Offenheit, deine Herangehensweise extrem. Du hast jetzt auch noch mal kurz das Wort. Eine Frage haben wir gerade noch bekommen. Wo ist die Backstube genau?
Ja, wer kennt Untermünchheim nicht? Wir sind also tatsächlich total auf dem Land und zwar 5 Kilometer von Schwäbisch Hall weg. Schwäbisch Hall kennt man meistens von auf diese Steine können sie bauen. Und das Ganze ist im Nordosten Baden-Württembergs, so ungefähr 40 bis 50 Kilometer von Heilbronn weg.
Und 124 Kilometer von Weinheim weg, das habe ich jetzt extra mir ausschreiben lassen, weil ich noch die Prüfereinteilung vornehmen muss für die Prüfungen der Brotsommeliers. Und das machen wir immer nach Strecke. Das heißt, die kürzeste Anfahrt haben, müssen früher ran. Von daher habe ich es gerade hier liegen zufällig. Genau.
Ja, wunderbar. Ja. Ingmar, vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank für deine Offenheit, dass du die Zeit genommen hast heute. War super interessant. Allerbesten Dank. Dir, Bernd, ganz lieben Dank für diese Kooperation. Für den Klasse Talk. Macht Spaß.
Sebastian, ich weiß zwar nicht, wo auf dem Postweg der Champagner verloren gegangen ist, aber ich habe hier mit Kaffee auf uns angestoßen. Es war in der Tat eine tolle Idee. Freue mich auf die Fortsetzung. Sebastian, vielen, vielen Dank dir und dem ganzen Team natürlich von Brotbrunn.
Wunderbar. Euch allen schönen Tag und frohes Schaffen.
Und schreibt jetzt eure Kommentare unten rein. Danke, Ingmar.
Wunderbar. Sehr gerne. Ich danke.
Ciao.
Tschüss.